Es gibt Zeiten, in denen Gott scheinbar nichts tut, Gebete bleiben unerhört, Türen bleiben verschlossen, Missverständnisse und Ablehnung häufen sich. Gerade dann stellt sich die Frage, wie Jesus Christus selbst mit Zurückweisung, Enttäuschung und hartnäckiger Ablehnung umgeht. Matthäus 11 öffnet einen Blick in das Herz des Königs, er stärkt den Entmutigten, beurteilt die Generation, die ihn verwirft, übergibt alles dem Vater und lädt erschöpfte Menschen ein, bei ihm echte Ruhe zu finden. Wenn der König schweigt, Stärkung im Gefängnis der Enttäuschung. Im Dunkel des Gefängnisses verliert Johannes der Täufer die helle Klarheit, mit der er einst am Jordan auf Jesus gezeigt hatte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Damals stand er mitten im Strom seiner Berufung, frei, gehört, gebraucht. Jetzt ist er eingesperrt, während der, den er angekündigt hat, draußen in Freiheit wirkt. Andere erleben Heilung, Aussätzige werden rein, Lahme gehen, Blinde sehen, wie es in Jesaja heißt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Nur seine eigene Tür bleibt verschlossen. In dieser Spannung wächst in ihm eine Frage heran, die nicht zuerst eine theologische, sondern eine persönliche ist: Wenn du wirklich der Kommende bist, warum tust du nichts für mich? Das Gesetz und religiöse Vorschriften, sondern auch auf das mühsame Ringen darum, in irgendeiner Arbeit Erfolg zu haben. Wer sich so abmüht, ist stets schwer beladen. Nachdem der Herr den Vater gepriesen, den Weg des Vaters anerkannt und die göttliche Ökonomie erklärt hatte, rief er Menschen dieser Art zu sich, damit sie bei ihm Ruhe finden. Jesus beantwortet diese stumme Erwartung nicht mit einem machtvollen Eingreifen, sondern mit einem Hinweis auf sein Werk. Geht hin und berichtet, was ihr seht und hört. Die Taten des Messias sind im Gange, auch wenn das Gefängnis des Vorläufers geschlossen bleibt. Die Wirklichkeit seiner Königsherrschaft hängt nicht daran, ob er Johannes aus der Zelle holt. Gottes Souveränität beendet den Dienst des Vorläufers, bevor er mit dem Dienst des Königs in Konkurrenz treten kann. Die eigentliche Prüfung liegt in einem einzigen Satz, der wie ein stiller Schlüssel in das Herz des Gefangenen gelegt wird: Glückselig ist, wer an mir nicht Anstoß nimmt. Darin liegt eine andere Art Befreiung, nicht die Lösung aller äußeren Fesseln, sondern eine innere Klarheit: Christus ist wahrhaftig der Herr, auch wenn er anders handelt, als wir es wünschen. Für ein Herz, das in eigenen Erwartungen gefangen ist, wird dieser Satz zur Tür in eine tiefere Ruhe. In der Anerkennung seiner Wege wächst Vertrauen, und mitten im ungelösten Warten entsteht eine neue Nähe zu ihm. Die Geschichte von Johannes zeichnet so eine Linie, die viele Leben kreuzt. Es gibt Zeiten, in denen der Herr in der Umgebung sichtbar handelt, während die eigene Situation sich nicht ändert. Dann flüstert die Enttäuschung, vielleicht ist er doch nicht der, für den du ihn gehalten hast. Gerade dann antwortet er oft nicht mit einem spektakulären Wunder, sondern mit dem stillen Zeugnis seiner Werke und seiner Person. Er öffnet uns, wie es in der Apostelgeschichte heißt, die Augen, von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, aber er tut dies zuerst im Innern. Er nimmt nicht immer das Gefängnis, aber er nimmt dem Gefängnis seine Macht, unsere Sicht auf ihn zu verfinstern. Wer an diesem Punkt lernt, den König nicht an den eigenen Erwartungen zu messen, sondern die Erwartungen an ihn, findet ein anderes Fundament. Enttäuschungen werden nicht verharmlost, sie bleiben schmerzhaft, aber sie werden hineingenommen in eine größere Wirklichkeit. Der Herr, der schweigt, ist derselbe, der Blinde sehend macht, Tote lebendig macht und Arme mit unaussprechlichem Reichtum beschenkt. In diesem Licht wird deutlich, das eigentliche Wunder ist nicht, dass jedes Gefängnis sich öffnet, sondern dass ein menschliches Herz inmitten der engen Mauern sagen kann: Du bist der Kommende, auch wenn du mich jetzt nicht befreist. Dort, wo ein Mensch so an ihm festhält, beginnt eine stille Stärke zu wachsen, die selbst dunkle Zellen mit dem Frieden seines Reiches erfüllt. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Wer im Gefängnis der Enttäuschung sitzt, steht mit Johannes in einer Reihe, die eigenen Gebete scheinen ungehört, während andere erzählen, was Gott Großes in ihrem Leben tut. Matthäus 11 zeigt, dass der Herr solchen Menschen nicht hart begegnet, sondern ihre Schwachheit ernst nimmt und ihr Fragen aufnimmt. Er bindet sie nicht mit neuen Forderungen, sondern ruft sie, seinen Weg höher zu achten als die eigenen Pläne. Die Frage, warum greifst du nicht ein, verwandelt sich langsam in die Bitte: Öffne mir die Augen für das, was du tust, auch wenn es anders ist, als ich gehofft habe. Wer so innerlich bei Christus bleibt, erfährt, dass die scheinbare Untätigkeit des Königs ein versteckter Dienst ist. Er löst uns von der Abhängigkeit äußerer Erfolge, klärt unseren Blick und führt uns in eine Beziehung, in der sein Ja und sein Nein gleichermaßen getragen werden können. Gerade dort, wo er unsere Wege kreuzt, bewahrt er uns davor, an ihm Anstoß zu nehmen und macht uns fähig, seine Gegenwart im Dunkel zu entdecken. Größe im Reich, Nähe zu Christus statt religiöser Leistung. Nachdem die Boten des Johannes weggegangen sind, zerstreut Jesus weder den Zweifel noch den Mann, der ihn hatte. Vor der Volksmenge würdigt er Johannes in einer Weise, die dessen Moment der Schwachheit nicht auslöscht, sondern in ein größeres Bild einordnet. Johannes ist kein schwankendes Rohr, das sich nach dem Wind der Meinung richtet, und auch kein Mann weicher Gewänder, der Komfort sucht. Er ist der Bote, von dem geschrieben steht, dass er vor dem Angesicht des Königs hergehen und ihm den Weg bereiten wird. Mit diesem Zeugnis stellt Jesus klar, ein Augenblick des Zweifelns bricht nicht die Geschichte, die Gott mit einem Menschen schreibt. Dennoch waren seine Worte an die Volksmenge über Johannes ein öffentliches Zeugnis für ihn. Denk daran, dass die ersten 4 Jünger durch den Empfehlungsdienst des Johannes gewonnen wurden. Johannes hatte ausgerufen, siehe, das Lamm Gottes, und Johannes und Andreas folgten dem Herrn Jesus. Doch genau in diesem Zusammenhang fällt das überraschende Wort, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, aber der Kleinste im Königreich der Himmel ist größer als er. Die Spannung liegt auf der Hand. Wie kann der Kleinste größer sein als der, den Jesus selbst als Höhepunkt der alttestamentlichen Sendungen bezeichnet? Die Antwort liegt nicht in einer höheren Leistung, sondern in einer anderen Art von Nähe. Johannes steht an der Schwelle, er zeigt auf den gekommenen Christus, er hört das Zeugnis vom Geist, der auf ihm bleibt, aber er erlebt noch nicht die Wirklichkeit des auferstandenen Christus, der in den Glaubenden wohnt. Der Größte der alten Ordnung steht vor der Tür, der Kleinste der neuen Ordnung lebt im Haus. Im Licht des Königs bemisst sich Größe deshalb nicht an religiöser Strenge, asketischem Lebensstil oder spektakulärem Dienst, sondern daran, wie sehr ein Mensch mit Christus verbunden ist. Paulus drückt dies schlicht aus, denn zu leben ist für mich Christus. Das ist mehr als die Entscheidung, für Christus zu arbeiten, es ist ein Lebenswandel, in dem er selbst Inhalt, Maßstab und Kraft ist. Wer im Königreich der Himmel lebt, ist in Christus, und Christus ist in ihm. Diese gegenseitige Innewohnung hebt selbst den Unscheinbaren über die höchste Größe bloßer religiöser Berufung. Der, der im Verborgenen von Christus her denkt, liebt, entscheidet und leidet, ist im Licht Gottes groß, auch wenn sein Name kaum jemandem bekannt ist. Gleichzeitig macht Jesus deutlich, dass das Königreich der Himmel nicht ohne Widerstand in diese Welt tritt. Von den Tagen Johannes des Täufers an erfährt es Gewalt, Menschen, die es ablehnen, greifen an, hindern andere, verwerfen den König. Und doch gibt es solche, die das Reich mit Entschiedenheit ergreifen, nicht mit äußerer Gewalt, sondern mit einem entschiedenen Herzen, das die Person Christi über alles stellt. Größe in diesem Reich ist still und doch kraftvoll, sie zeigt sich in Menschen, die sich nicht von ihrer Schwachheit definieren lassen, sondern von der Nähe des Königs. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, der Kleinste aber im Königreich der Himmel ist größer als er. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Matthäus 11 stellt die verbreitete Vorstellung von geistlicher Größe leise auf den Kopf. Der Maßstab der Menschen, sichtbar, erfolgreich, anerkannt, tritt zur Seite und an seine Stelle tritt die Perspektive des Königs. Johannes bleibt ein großer Mann Gottes, obwohl er im Gefängnis strauchelt, seine Größe wird von Christus hergelesen, nicht von seinem letzten Gefühl. Der Kleinste im Königreich der Himmel wird größer genannt, weil er einen Reichtum besitzt, den Johannes nur von außen sehen konnte, den Christus, der in ihm lebt. Daraus erwächst eine tiefgehende Ermutigung, das Entscheidende im Leben eines Gläubigen ist nicht, wie viel er erreicht, sondern wie innig er mit Christus verbunden ist. Selbst wenn Dienstformen sich verändern oder ganz aufhören, bleibt das, was in dieser Beziehung gewachsen ist, vor Gott bestehen. Wer lernt, seine Bedeutung aus der Nähe zum Herrn zu nehmen, wird frei von dem inneren Zwang, sich beweisen zu müssen, und findet in unscheinbarer Treue eine Größe, die nur der König selbst richtig zu würdigen weiß. Ruhe im Willen des Vaters, vom Reagieren zur Anbetung. Matthäus berichtet, wie Jesus die Städte tadelt, in denen die meisten seiner machtvollen Taten geschehen waren, und doch keine Umkehr folgte. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, Orte intensiver göttlicher Zuwendung werden zu Schauplätzen hartnäckiger Gleichgültigkeit. Gerade an diesem Punkt, wo Ablehnung und Fruchtlosigkeit sichtbar werden, öffnet sich eine andere Szene. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Statt sich im Schmerz der Ablehnung zu verlieren, richtet der Sohn den Blick nach oben und erkennt an, dass der Vater der Besitzer der Geschichte ist, Herr des Himmels und der Erde, wie schon Melchisedek Gott gegenüber Abraham genannt hatte. Die Spannungen des Dienstes werden in die größere Souveränität Gottes hineingestellt. Des Himmels und der Erde bezieht sich auf Gottes Beziehung zum Universum. Als Gottes Volk von seinem Feind besiegt wurde, wurde er der Gott des Himmels genannt. Als es jedoch einen Menschen gab, der auf der Erde für Gott einstand, wurde er der Besitzer des Himmels und der Erde genannt. Jesus sieht, dass die Erkenntnis Gottes den Selbstsicheren und Klugen verborgen bleibt, während sie unmündigen Menschen ohne religiöses Prestige, aber mit offenem Herzen, geschenkt wird. Er nennt dies nicht ein tragisches Versehen, sondern erkennt darin das Wohlgefallen des Vaters. Damit berührt er ein Geheimnis, die Wege Gottes gehen durch die Spannungen der Geschichte hindurch, ohne von ihnen bestimmt zu werden. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, sagt er weiter, und macht deutlich, dass die Herrschaft des Vaters sich gerade darin zeigt, dass er alle Dinge in die Hand des Sohnes legt. Gleichzeitig bleibt klar, niemand erkennt den Vater wirklich, es sei denn, der Sohn offenbart ihn. Wahre Ruhe entsteht also nicht durch eine geklärte Weltlage, sondern durch eine geklärte Beziehung zu dem Sohn, der den Vater kennt und bekannt macht. Auf diesem Hintergrund erklingt der bekannte Ruf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Es sind nicht nur Menschen gemeint, die unter dem Gewicht religiöser Vorschriften stehen, sondern auch solche, die am Druck eines Lebens ermüden, das ständig eigene Sicherheiten schaffen muss. Wer so lebt, trägt schwer an eigenen Erwartungen, am Urteil anderer, an dem stummen Befehl, etwas aus sich machen zu müssen. Jesus verspricht keine Flucht aus der Welt, sondern eine Ruhe mitten in ihr. Diese Ruhe ist nicht bloß ein Gefühl, sie entspringt einer anderen Bindung, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Bild vom Joch weist auf eine Verbindung hin, wer unter ein Joch geht, ist nicht mehr autonom, sondern mit einem anderen verbunden, der Richtung und Tempo vorgibt. Der Sohn selbst lebt unter dem Joch des Willens des Vaters. Er sagt an anderer Stelle, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und macht deutlich, dass sein Tun von der Hingabe an den Vater durchdrungen ist. Darum kann er die Ablehnung der Städte tragen, ohne bitter zu werden, darum kann er den kommenden Weg ans Kreuz annehmen, ohne zu zerbrechen. Seine Ruhe liegt nicht in günstigen Umständen, sondern in einem Herzen, das mit dem Willen des Vaters einverstanden ist. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so werde ich euch Ruhe geben. Der Weg Jesu in Matthäus 11 zeigt, dass wahre Ruhe nicht am Rand der Konflikte liegt, sondern mitten durch sie hindurch wächst. Der Sohn spürt die Schwere der Ablehnung, und dennoch begegnet er ihr nicht mit Rückzug oder Resignation, sondern mit der Hinwendung zum Vater. Dort, in der Anerkennung seiner Souveränität, öffnet sich der Raum, aus dem der Ruf an die Müden und Beladenen kommt. Wer diesem Ruf folgt, wird nicht in einen frommen Schonraum versetzt, sondern unter ein anderes Joch gestellt, das Joch dessen, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Darin liegt eine stille Verwandlung, das Leben bleibt ernst, Aufgaben und Spannungen bleiben real, doch sie werden getragen von der Gewissheit, dass alle Dinge in der Hand des Vaters sind und uns durch den Sohn begegnen. So wächst Schritt für Schritt eine Ruhe, die sich nicht auf äußere Sicherheiten stützt, sondern auf die Treue dessen, der uns ruft. Diese Ruhe ist kein fernes Ideal, sondern die konkrete Frucht einer Beziehung, je mehr der Blick sich von den wechselnden Reaktionen der Menschen auf den beständigen Blick des Vaters richtet, desto mehr wird das Herz frei, zu danken, zu vertrauen und inmitten vieler Stimmen die Stimme des Königs zu hören. Vater im Himmel, Herr des Himmels und der Erde, danke für deinen Sohn, den himmlischen König, der auch inmitten von Ablehnung dein Herz vollkommen erfüllt hat. Du siehst unsere Enttäuschungen, unsere Gefängnisse, sichtbare und unsichtbare, und kennst die Fragen, die wir uns nicht zu stellen wagen. Herr Jesus, lehre uns, in solchen Zeiten auf deine Taten und auf deine Person zu schauen, statt auf das, was du für uns nicht tust. Öffne unsere Augen, wie du Blinde sehend machst, unsere Ohren, damit wir deine Stimme hören, und unser Herz, damit wir deinen Willen nicht nur ertragen, sondern bejahen. Lege dein Joch sanft auf unsere Herzen und schenke uns die Gnade, von dir Sanftmut und Demut zu lernen, damit wir in deiner souveränen Führung Ruhe für unsere Seelen finden. Stärke alle, die müde und schwer beladen sind, durch den Trost, dass sie vom Vater geliebt und vom Sohn getragen sind. Lass in unserem Leben sichtbar werden, dass dein Joch gütig ist und deine Last leicht, weil du selbst mit uns gehst. Amen.